Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Online-Einführung zu Jay Schwarz, Narzissus und Echo, der diesjährigen Musiktheaterproduktion der Opera Factory Freiburg. Mein Name ist Cornelius Bauer, ich bin Dramaturg der Opera Factory und diejenigen unter Ihnen, die uns schon kennen, wissen wahrscheinlich, dass ich üblicherweise vor jeder Vorstellung eine Werkeinführung als eigene Veranstaltung halte. Das ist dieses Jahr leider nicht möglich, weil es die logistischen Umstände im E-Werk wegen der Corona-bedingten Hygieneregeln nicht zulassen. Stattdessen wollen wir in diesem Jahr ein neues Format ausprobieren, nämlich eben diese Online-Einführung und dabei auch gleich die Vorteile dieses Mediums nutzen, damit diese Einführung etwas anders sein kann als meine üblichen Vorträge. Ich habe nämlich meine Einführung in mehrere Teile geteilt, die Sie als einzelne Audiodateien vorfinden und einzeln oder auch hintereinander weg anhören können. In diesem ersten Teil möchte ich Ihnen einen kurzen Gesamtüberblick über diesen Opernabend geben, der, wie so oft bei uns, mehr ist als das bloße Abspielen eines einzelnen Werkes. Was erwartet Sie also in dieser Vorstellung? Im Mittelpunkt des Abends steht natürlich die Kammeroper Narzissus und Echo von Jay Schwarz, der nicht nur die Musik komponiert hat, sondern auch den gesungenen Text aus seiner Vorlage ausgewählt hat, nämlich aus den Metamorphosen von Ovid. Diesen Text hat er bewusst nicht übersetzt oder in Übersetzung verwendet, sondern er lässt Latein singen. Es ist außerdem sehr wenig Text, nur einzelne Sätze von überwiegend wörtlicher Rede, der zudem sehr gedehnt und eindeutig nicht rhetorisch vertont wird. Man muss also damit rechnen, von diesem Text eher wenig bis gar nichts zu verstehen. Das ist allerdings auch nicht unbedingt notwendig, weil Jay Schwarz ohnehin keine dramatische Musik oder überhaupt eine Handlungsoper im herkömmlichen Sinne geschrieben hat, sondern eher eine szenisch angelegte Reflexion über die zugrunde liegende Geschichte in Musik. Es ist also eher ein Nachdenken, ein musikalisches Nachdenken. Und das dazu noch in sehr intimem Rahmen. Denn dieses Werk ist in der Tat sehr kammermusikalisch, es heißt ja auch Kammeroper. Es benötigt insgesamt nicht mehr als 5 Mitwirkende. Eine Sängerin, eine Viola, 2 Schlagzeuger und einen Dirigenten, der hin und wieder auch Orgel spielt. Der Sängerin, ursprünglich übrigens ein Countertenor, aber wir haben die Erlaubnis, einen Sopran zu besetzen. Dieser Sängerin ist natürlich der gesamte Text zugeordnet. Und zwar unabhängig davon, wer die vorhin beschriebenen einzelnen Sätze in der Geschichte ursprünglich spricht. Allerdings stammt doch die Mehrzahl dieser Sätze von der Hauptfigur Narzissus, so dass man mit einem gewissen Recht die Sängerin mit der Figur des Narzissus gleichsetzen kann. Folgerichtig wäre dann die Bratsche, die musikalisch als Dialogpartnerin der Sängerin eingesetzt wird, mit Echo gleichzusetzen. Und so ist es naheliegend, dass auch die Bratschistin als Darstellerin auf dem Theater eingesetzt wird, als eine Art alter Ego der Sängerin. Allerdings kommt Echo als Charakter nur im ersten der beiden Akte wirklich vor. Hier behandelt Schwarz den Teil der Geschichte, in dem der schöne Jüngling Narzissus der Nymphe Echo begegnet. Echo ist allerdings verflucht worden und nicht mehr in der Lage, eigenständig zu sprechen, sondern kann nur noch die letzten Worte ihres Gegenübers wiederholen. Sie verliebt sich also zwar in Narzissus, kann es ihm aber nicht sagen. Und Narzissus wiederum ist so von sich selbst und seiner eigenen Schönheit eingenommen, dass er Echo brüsk von sich weist. Schwarz hat ja häufig Echo-Wirkungen und Imitationen zwischen Gesang und Bratsche komponiert und suggeriert damit sehr deutlich, dass die Bratsche Echo darstellt. Im zweiten Akt liegt die Sache etwas anders. Hier wird Narzissus' Begegnung mit seinem Spiegelbild geschildert. Das heißt hauptsächlich der Dialog des Narzissus mit dem Bild, in das er sich verliebt hat, das aber nicht greifbar ist und das er bald als Illusion erkennt. Die finale Erkenntnis, dass dieses Bild ja er selbst ist und er sich also in sich selbst verliebt hat, ist gleichzeitig die Katastrophe am Ende. Hier spielt Echo eigentlich keine Rolle mehr. Stattdessen tritt das Moment der Spiegelung in den Vordergrund. Der Bratsche kommt es zu, das Spiegelbild zu verkörpern, aber auch eine innere Stimme des Narzissus, die seine Selbstverliebtheit hinterfragt. Man merkt, dass es eigentlich um die bloße Geschichte von Narzissus überhaupt nicht geht. Es geht um Liebe und es geht um Beziehungen zu sich selbst, zum anderen, zur Welt. Und es geht ums Erkennen, sich selbst und den anderen erkennen oder eben verkennen. Diese Gedanken, die der Mythos quasi personifiziert und die Ovid dichterisch fasst, sind in der Struktur und im Klang der Musik ebenfalls umgesetzt, wenn auch auf eine geheimnisvolle und bewusst rätselhafte Weise. Um dieses Geheimnis etwas leichter zugänglich zu machen, hat unser Regisseur Heiko Hentschel zu den beiden Akten der Oper jeweils einen szenischen bzw. gesprochenen Prolog und Epilog geschrieben, in denen genau diese Gedanken wiederum in poetischer Form aufgegriffen und ausgesponnen werden. Dadurch wird ein Gedankenraum geöffnet und erleuchtet, in dem sich ja auch die Oper bewegt. Als letzten dieser erläuternden Texte hat Heiko Hentschel ein Gedicht mit dem Titel »If my complaints could passions move« eines anonymen englischen Dichters aus dem 16. Jahrhundert gewählt, keine Angst, in deutscher Übersetzung. Dieses Gedicht thematisiert noch einmal in verdichteter Form das Scheitern und den Schmerz der Liebe. Dieses Gedicht wurde von John Dowland, einem englischen Renaissance-Meister, als ein bewegend schlichtes Lautenlied vertont. Und darüber hat wiederum Benjamin Britten 1950 einen Variationenzyklus für Bratsche und Klavier mit dem Titel Lacrimae geschrieben, den wir als letztes hören, eines der schönsten Werke für diese Besetzung. Es ist eigentlich mehr eine Reflexion über Dowlands Lied, bei dem interessanterweise das Thema, das ja üblicherweise am Anfang eines Variationszyklus steht, in seiner vollständigen Gestalt aber erst am Ende erscheint. Wenn wir dieses Werk am Ende des Abends hören, rein konzertant, quasi als Nachklang, dann kann uns musikalisch noch einmal alles vergegenwärtigen, was wir an Gefühl und an Erkenntnis an diesem Abend erlebt haben. Viel Freude dabei und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Von Gestalten zu künden, die in neue Körper verwandelt wurden, treibt mich der Geist. Ihr Götter, habt ihr doch jene Verwandlungen bewirkt, beflügelt mein Beginnen und führt meine Dichtung ununterbrochen vom ersten Ursprung der Welt bis in meine Zeit. Mit diesen Zeilen beginnen die Metamorphosen von Ovid, um die es in diesem zweiten Teil der Einführung zu Narzissus und Echo gehen soll. Dazu, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Publius Ovidius Naso, so der vollständige Name des Dichters, schrieb sein größtes und populärstes Werk in den Jahren 1 bis 8 nach Christus. Und bis heute hat dieses gewaltige, bunte und zugleich höchst poetische Epos nichts von seiner Faszination eingebüßt. Ovid versucht hier nichts weniger als eine mythologische Geschichte der Welt, ein ewiges Lied vom Anfang bis in seine Zeit, weshalb er auch mit der Erschaffung der Welt beginnt und mit der Vergöttlichung Cäsars endet. Dazwischen findet sich eine Vielzahl, ein ganzes Kompendium von Verwandlungssagen, wie sie in der antiken Mythologie äußerst beliebt waren. Verwandlung ist das Hauptthema, wie schon der Titel sagt, und das Motto steht weit gegen Ende in einer angeblichen Rede des Pythagoras. Alles verändert sich, nichts stirbt. Viele dieser Mythen kennen wir heute eigentlich nur noch aus Ovids Feder. Und so ist es nicht immer ganz klar, ob Ovid diesen oder jenen Mythos wirklich so erzählt, wie er überliefert wurde, oder ob er nicht doch das ein oder andere poetisch dazu erfindet. Die ursprünglichen Mythen, auf die er sich bezieht, waren mit Sicherheit schon zu seiner Zeit sehr alt. Und ihr eigentlicher Sinn, nämlich die Erklärung der Welt, war für die philosophisch Gebildeten der klassischen Antike schon längst obsolet geworden. Ein Mythos funktioniert ja so, dass einem beobachteten Phänomen, das man sich anderweitig nicht erklären kann, eine Geschichte zugeordnet wird, die diese Erklärung liefert. Wenn zum Beispiel die Menschen nicht wussten, wie ein Echo entsteht, so erzählten sie sich die Geschichte einer Nymphe, also eines Naturwesens, das in den Wäldern lebt und die letzten Worte von allem wiederholt, was es hört. Und um das Ganze noch ein wenig auszuschmücken, wird auch noch erklärt, wie es dazu kam. Die Nymphe Echo war nämlich ursprünglich sehr geschwätzig gewesen und hatte zum Beispiel die Göttin Hera immer dann in ein langes Gespräch verwickelt, wenn deren Gemahl Zeus mal wieder in seine amorösen Abenteuer verwickelt war. Als dann Hera dies herausbekam, verfluchte sie die Nymphe dazu, nicht mehr als die letzten Worte ihres Gegenübers sprechen zu können, worauf Echo in die Wälder floh und sich allmählich in reinen Schall verwandelte. Und schon wird aus einem Naturphänomen ein menschliches Schicksal. Das heißt, die Natur wird vermenschlicht und der Mythos dient nicht nur zur Erklärung der Welt, sondern mittelbar auch zur Erklärung des Menschen, seiner Gefühle und seines Wesens. Dies erklärt auch, warum diese Mythen für Ovid so interessant waren, denn er war eigentlich ein Dichter von Liebeselegien. Ihn interessierten die Gefühle der Menschen, ihre Liebe, ihre Enttäuschungen, ihre Beziehungen zueinander. Die Verwandlungen an sich sind dann nur der äußere Anlass, um exemplarisch anhand von einzelnen Schicksalen das Menschliche darzustellen. Bei der Geschichte von Narzissus und Echo ist das nicht anders. Es sind ja eigentlich zwei Geschichten, die hier erzählt werden und die Ovid, wie er es häufig tut, kunstvoll miteinander verwebt. Echo verliebt sich ausgerechnet in den schönen und eitlen Narzissus, der alle Liebeswerbungen grundsätzlich abblitzen lässt. Diese Erfahrung erschüttert sie zutiefst und erklärt noch einmal ganz konkret den Grund für ihren Niedergang. Narzissus wiederum verliebt sich in sein Spiegelbild, soweit der traditionelle Mythos, und wird zur Strafe für seine Eigenliebe in eine Blume verwandelt. Aus diesem kurzen und etwas dürren Stoff macht Ovid eine ganze Biografie, angefangen mit der Geburt des Narzissus als Sohn der Nymphe Liriope und des Flussgottes Cephisos und einer Prophezeiung des blinden Sehers Teiresias, den Ovid auch in mehreren anderen Erzählungen einsetzt. Danach gefragt, ob denn dem Kind ein langes Leben beschieden sei, antwortet Teiresias kryptisch: Si se non noverit, wenn er sich nicht selbst erkennt. Ovid spielt hier eindeutig auf die legendäre Inschrift am Apollontempel in Delphi an: Erkenne dich selbst. Und zeigt hier nun eine Geschichte, in der die Erkenntnis des Selbst eben gerade nicht zur Erleuchtung, sondern zum eigenen Untergang führt. Er spricht auch von der Neuheit des Wahnsinns, dem Narzissus zum Opfer fällt. Die eher zufällige Begegnung mit Echo im Wald, bei der Narzissus sie erst anlockt und dann mit geradezu unverschämten Worten zurückweist, ist aus Narzissus Sicht nur eine kleine exemplarische Episode, mit der Ovid zeigt, wie Narzissus Jugend so verläuft. Die eigentliche Narzissus-Geschichte beginnt erst in dem Moment, als dieser sein Spiegelbild in einem klaren Quell erblickt und sich in dieses Bild unsterblich verliebt. Ovid schildert dies sehr detailliert und nicht ohne einen gewissen Tadel, wenn er Narzissus einen Toren nennt und ihn sogar direkt anspricht. Ich zitiere: Was, Leichtgläubiger, fängst du umsonst ein erflehendes Gleichnis? Nirgend ist, was du begehrst. Das Geliebte, wendest du dich, schwindet. Was du erblickst, ist Schatten des widerstrahlenden Bildes. Es folgt ein poetischer Liebesmonolog, in dem Narzissus sein Spiegelbild anspricht, um es wirbt, dann aber Stück für Stück die Illusion erkennt. Ich zitiere wieder: Wer du auch bist, komm her.
Was trügst du mich, einziger Knabe? Welchem entfliehst du gesucht? Nicht meine Gestalt, noch das Alter scheint doch gemacht zum Entfliehen, auch mir liebkoseten Nymphen. Hoffnung, ich weiß nicht welche, verheißt dein freundliches Antlitz. Breit ich die Arme zu dir, so breitest du wieder die Arme. Lächel ich, lächelst du auch. Oft sah ich dir Tränen entrollen, wann ich Tränen vergoß, und dem Wink auch winkst du entgegen. Auch, so viel die Bewegung des lieblichen Mundes mir anzeigt, redest du Worte, die nicht zu meinem Ohre gelangen. Mit dem Ruf »Ipse ego sum, ich bin es selbst«, begreift er dann das ganze Ausmaß der Verblendung. Aber selbst jetzt kann Narzissus nicht von seinem Spiegelbild ablassen. Die Liebe zum Bild verwandelt sich in eine wahnhafte Liebe zu sich selbst. »Liebe verzehrt mich zu mir, und die Glut, die ich gebe, die nehme ich. Was denn tun? Flehen? Oder erfleht sein? Was denn erflehen? Was ich begehr, ist bei mir, zum Darbenden macht mich der Reichtum. Oh, wie möcht ich so gern vom eigenen Leibe mich sondern. Was kein Liebender wünscht, ich wünsche mir fern das Geliebte. Schon entnimmt mir die Kräfte der Schmerz, nur wenige Dauer steht dem Leben bevor, und kaum aufblühend verwelk ich. Nicht ist schwer mir der Tod, da in Tod ausruhen die Leiden.« Darin besteht der eigentliche Wahnsinn, von dem Ovid früher sprach. Und an diesem Wahnsinn geht Narzissus dann zugrunde. Er stirbt quasi an Entkräftung. Und in dieser letzten Situation lässt Ovid noch einmal Echo auftreten, die sein letztes Vale, liebe, lebe wohl, wiederholt. Die Verwandlung in eine Blume ist dann selbst für Ovid offenbar eher nebensächlich und wird ziemlich schnell abgehandelt. So wie Ovid den Mythos erzählt, handelt es sich um eine große Tragödie, die wirklich zu Herzen gehen kann. Wir werden sehen, was Jay Schwartz in seiner Kammeroper aus diesem Stoff macht.
Herzlich willkommen zum dritten Teil der Einführung zu Narzissus und Echo. Nachdem wir uns im zweiten Teil mit der Ovidschen Vorlage und dem Mythos von Narzissus und Echo beschäftigt haben, wollen wir nun untersuchen, wie Jay Schwartz daraus eine Kammeroper macht. Es geht hier also um das Libretto, das eigentlich keines ist, sondern nichts weiter als eine Auswahl an lateinischen Versen aus Ovids Epos. Um es gleich vorwegzunehmen, eine Erzählung wie bei Ovid gibt es in der Oper nicht mehr. Schwartz hat sich nur ein paar textliche Highlights herausgesucht, einzelne Teile der wörtlichen Rede, die ohne jede Erläuterung, ohne dramatischen oder erzählerischen Zusammenhang hintereinander gesetzt werden. Es gibt also die ursprüngliche Handlung nicht mehr als solche, sondern nur noch Schlaglichter, die einzelnen Stationen der Geschichte entsprechen und die man nur nachverfolgen und inhaltlich verstehen kann, wenn man diese Geschichte bereits kennt. Zum Beispiel besteht der Text der ersten Szene nur aus den Worten »Si se non noverit«, zu Deutsch, wenn er sich nicht selbst erkennt. Wenn Sie Ovid gelesen oder den zweiten Teil der Einführung gehört haben, wissen Sie, dass dies die Prophezeiung des Teiresias über den Knaben Narzissus ist und ahnen, dass hiermit das Wesentliche der Geschichte bereits vorweggenommen wird. Schwartz ist sich zwar der Bedeutung dieses Satzes wohl bewusst, verzichtet aber auf jegliche Erklärung und verwendet den Text lediglich als Material für die musikalische Gestalt. Er destilliert sozusagen aus der Erzählung einen Text-Torso, der von der Erzählung gelöst wird und dabei eine abstrakte Qualität bekommt. Der Mythos wird also weder erzählt noch poetisch überhöht, sondern reflektiert, wobei die Musik deutlich wichtiger ist als der Text. Bei der Auswahl und Anordnung der Textfragmente beweist Schwartz einen untrüglichen Sinn für Symmetrie und logische Formgebung. Die beiden Akte sind nach dem gleichen Schema aufgebaut. Einleitung, mehrteilige Szene und nicht-szenischer Schluss. Die inhaltliche Aufteilung ist dabei sehr klar. Im ersten Akt wird die Begegnung von Narzissus und Echo geschildert, oder besser gesagt angedeutet. Im Text erscheinen erst die Lockrufe, dann die Zurückweisung des Narzissus, während man sich den Part der Echo von der Bratsche angedeutet denken muss. Der zweite Teil enthält die Höhepunkte des Liebesmonologs des Narzissus vor seinem Spiegelbild und zeichnet dessen Stadien, insbesondere den seelischen Niedergang des Protagonisten, nach. Dieser szenische Kern wird jeweils analog eingekleidet in einen Rahmen aus Einleitung und Schlussteil. Die Einleitungen bei der Akte sind jeweils wiederum zweiteilig. Erst ein instrumentaler, dann ein vokaler Teil. Letzterer auf Texte, die beide Male eine Prophezeiung, eine Vorausschau auf den Schluss enthält. Die Instrumentalteile ähneln sich nicht nur musikalisch sehr, sondern auch inhaltlich. Sie beschreiben beide einen Beginn, einen ersten Blick. Im ersten Akt erblickt Narzissus das Licht der Welt, er wird geboren. Im zweiten erblickt er sich selbst im Spiegelbild und verliebt sich daraufhin. Man kann dies auf den ganzen jeweiligen Akt übertragen. Der erste Akt geht nach außen, in die Welt hinaus. Der zweite nach innen, ins Selbst hinein. Dies hört man auch den jeweiligen Schlussnummern an. Im ersten Akt ist es eine zweite Prophezeiung eines enttäuschten Liebhabers, dessen zornige Verfluchung eine sich immer mehr steigernde und am Ende geradezu brutale Musik mit sich bringt. Eine Art Trauermarsch, der sich immer mehr steigert mit sehr viel Schlagwerk, Pauken und dergleichen. Im zweiten Akt erfüllen sich die Prophezeiungen. Narzissus stirbt und haucht mit dem letzten Vale, lebe wohl, sein Leben aus. Das wird leise und intim vertont. Die Musik erstirbt quasi mit. Man merkt nicht nur an diesem Beispiel, dass viele inhaltliche Aspekte und Strukturen nicht so sehr im Text, sondern durch die Art der Vertonung vermittelt werden. Daher wollen wir uns im nächsten Teil intensiver mit der Musik von Jay Schwartz im Allgemeinen und der musikalischen Gestaltung von Narzissus und Echo im Besonderen beschäftigen. Willkommen zum vierten Teil der Einführung zu Narzissus und Echo, in dem es jetzt endlich musikalisch wird. Wie ich schon am Ende des letzten Teils bemerkt habe und man es bei einer Oper auch durchaus erwarten kann, werden viele inhaltliche Aspekte und Strukturen nicht so sehr im Text, sondern durch die Art der Vertonung vermittelt. Daher wollen wir uns in diesem Teil intensiver mit der Musik von Jay Schwartz im Allgemeinen und der musikalischen Gestaltung von Narzissus und Echo im Besonderen beschäftigen. Die Musik von Jay Schwartz wurde als physisch erlebbarer Klang beschrieben. Das trifft die Sache ganz gut, wenn man sich Klang wie ein körperliches, physisches Objekt vorstellt, das in den Raum gestellt und darin bewegt wird. Dabei handelt es sich oft um tonale Klänge, also durchaus harmonische Drei- und Vierklänge, die allerdings auf eine eher abstrakte Weise behandelt werden. Schwartz liebt es, einen Klang erst allmählich aufzubauen und ihn dann zu verschieben, besser gesagt zu verrutschen, typischerweise mittels langsamer, nahtloser Glissandi. Damit baut der Komponist groß angelegte Strukturen aus Linien und Flächen, die sich langsam als ein durchgehender Prozess entfalten. Diese Prozesse sind sehr deutlich, ja offensichtlich und leicht nachverfolgbar, werden aber paradoxerweise nicht etwa langweiliger, sondern sogar immer intensiver und spannungsreicher, je konsequenter sie durchgeführt werden. Die Abstraktion schlägt dann in Expression um, auch wenn Schwartz keinen Ausdruck im klassisch-romantischen Sinne komponiert. Er selbst sieht diese Musik wie einen Flug über unermessliche Weiten, ein Bild, das sich auch für manch andere amerikanische Musik anbietet und sicherlich mit der Erfahrung von räumlicher Größe und Weite in der amerikanischen Landschaft zu tun hat. Ein solches Konzept lässt sich natürlich mit einem großen Klangkörper besonders gut umsetzen. Deshalb hat Schwartz auch recht viel Musik für Orchester, Chor und ähnliche große Besetzungen geschrieben.
Narzissus und Echo dagegen ist, wie wir wissen, eine Kammeroper mit einer ausgesprochen kleinen Besetzung. Zumeist läuft es auf einen Dialog zwischen Gesang und Bratsche hinaus, also inhaltlich gesprochen Narzissus und Echo. Die Schlagzeuger und die Orgel unterstützen meistens nur durch rhythmische Impulse oder Klangflächen. Schwartz arbeitet hier deshalb eher noch abstrakter, mit einstimmigen Linien und einfachen melodischen Floskeln. Nur an wenigen Stellen entfaltet sich eine regelrechte Melodik im klassischen Sinne. Zu den typischen langgezogenen Glissandi ist hier streng genommen nur die Bratsche fähig, die dann auch immer wieder solche Glissandi zu spielen hat. Die Stimme kann zwar glissandieren, muss aber aus atemtechnischen Gründen immer wieder unterbrechen. Im Schlagwerk sind es mit einem Bogen gestrichenes Vibraphon und ebenso gestrichene Crotales, die solche Linien andeuten, allerdings nur in überlappenden Halbtonschritten. Und etwas ganz Besonderes hat sich Schwartz für den Beginn des zweiten Aktes ausgedacht. Hier werden von 4 der 5 Beteiligten mit Wasser gefüllte Gläser gestrichen, die mikrotonal, das heißt hier im Achteltonabstand gestimmt sind. Dies übrigens allein durch die Menge an eingefülltem Wasser. Und die so ein Glissando recht gut annähern können. Das Ganze ergibt einen unglaublichen Klang, der absolut magisch wirkt. Das Glissando an sich ist ja nichts wirklich Neues. Neu ist aber, mit welcher Konsequenz Schwartz es als Strukturmittel einsetzt. Beide musikalischen Einleitungen zu den Akten bestehen im Wesentlichen aus einer abwärts gerichteten Glissando-Linie. Allein dadurch schon sind sie aufeinander bezogen. Eine Gegenbewegung dazu, sozusagen eine Spiegelung, vollzieht die Bratsche in der Mitte des zweiten Aktes. Und an mehreren Stellen erscheinen zwei einander spiegelnde Linien in Gegenbewegung. Zuerst im ersten Akt beim Zusammentreffen von Narzissus und Echo auf den Text Hic coeamus, lass uns hier zusammenkommen, wo die beiden Linien sich tatsächlich auf einen Ton treffen. Später, wenn Narzissus und Echo sich wieder trennen, trennen sich auch die beiden Linien und streben auseinander. Auch die beiden Schlussnummern der Akte basieren zum erheblichen Teil auf gegeneinander laufenden und sich kreuzenden Linien, wobei die Richtung der Linien von Gesang und Bratsche im zweiten Akt umgedreht, also gespiegelt wird, im Vergleich zum ersten Akt. Man merkt also, wie wichtig Schwartz das Motiv der Spiegelung auch in der musikalischen Struktur nimmt. Es gibt noch einige andere wiederkehrende Strukturen, Leitmotive wäre zu viel gesagt, zum Beispiel das Echo-Motiv, das nur aus einem Halbtonschritt auf und dann wieder abwärts besteht, typischerweise glissandiert und einen klagenden Charakter hat. Es erscheint ausführlich zu Beginn der Echo-Szene, oft in Imitationen zwischen Stimme und Bratsche, wird aber auch später immer wieder aufgegriffen. Thank you. Ein anderes Motiv sind die Arpeggien in der Bratsche, die erstmals zum Text Quid me fugis, warum fliehst du vor mir, auftauchen. Und später Hauptbestandteil eines wilden Bratschensolos werden, mit dem die Wut und die Frustration Echos nach ihrer Abweisung dargestellt werden. Auch dieses Solo erscheint im zweiten Akt noch einmal, und zwar rückwärts, also wieder gespiegelt, aber mit gleichem Charakter. Inhaltlich lässt es sich nun eher auf Narzissus beziehen, dessen Liebesverlangen sich als vergeblich herausgestellt hat. In diesem Solo verwendet Schwartz auch eine harmonische Struktur, die wiederum in den beiden Schlussszenen Verwendung findet. Es handelt sich dabei um eine Folge von Dur-Akkorden in überwiegend Terzabständen, sogenannte Medianten, wobei die Grundtöne der Dreiklänge insgesamt eine Zwölftonreihe bilden. Medianten kennt man aus der Spätromantik und aus der Minimal Music, vor allem von Philip Glass. Ihr ursprüngliches Überraschungsmoment, das sie in der Romantik noch hatten, verliert sich bei häufigem Gebrauch natürlich. Aber ein gewisser Reiz wohnt dieser Figur immer noch inne. Vor allem ist die Verbindung mit der Reihentechnik Schönbergs durchaus originell und zeigt einmal mehr, dass Schwartz immer strukturell, nie allein von der Wirkung her denkt. Zumal Schwartz die Mediantenreihe auch hier mit chromatischen und glissandierten Linien in den Oberstimmen verbindet, die in den Akkordtönen bereits mit enthalten sind. An zwei Stellen verlässt Schwartz bewusst seine übliche Stilistik und lässt einen Moment von Tradition aufscheinen. Im ersten Akt ist es eine barocke Opernarie von Marc-Antonio Cesti, die Schwartz für Stimme und Bratsche transkribiert hat, dabei klanglich leicht modernisiert durch diverse Glissando- und Geräuscheffekte und im Tempo sehr verlangsamt. Der Text, den der Komponist auf Italienisch belässt, ist eine Liebeswerbung, die sehr genau an die Stelle in der Narzissus-Echo-Geschichte passt, wo die Arie eingefügt wurde. Auch die Struktur der Arie wird Schwartz besonders gefallen haben. Es handelt sich nämlich um eine Passacaglia mit einer ostinaten, also ständig wiederholten Bassfigur, in diesem Fall einem Lamento-Bass, womit man im Barock eine absteigende Linie vom Grundton zur Quinte bezeichnet. Das Gegenstück dazu steht im zweiten Akt an der entsprechenden Stelle, wo Narzissus, nun wieder im Ovidschen Originaltext auf Latein, um sein Spiegelbild wirbt. Diese Arie hat Schwartz zwar selbst komponiert, aber dabei sehr viel mehr an Melodik und opernhaften Wendungen zugelassen als sonst. Auch verwendet er eine absteigende Linie, ähnlich dem Lamento-Bass von Cesti, allerdings nicht als Bassfigur, sondern als melodisches Motiv in der Oberstimme. Was insgesamt an der Musik dieser Kammeroper frappiert, ist die paradoxe Wirkung, von der ich vorhin schon sprach. Je abstrakter und struktureller Schwartz sein Stück konstruiert und dieser Konstruktion konsequent folgt, desto stärker und eindrucksvoller ist die Wirkung dieser Musik. Sie rührt und bewegt den Hörer zutiefst, obwohl sie so tut, als ginge es ihr gar nicht darum. In Wirklichkeit weiß Jay Schwartz aber um die Macht des Klangs und benutzt sie, um uns in die seelischen Vorgänge hineinzunehmen, von denen die Geschichte von Narzissus und Echo erzählt. Meine Damen und Herren, in den bisherigen Teilen meiner Einführung habe ich ausführlich über das Hauptwerk unseres Musiktheaterabends erzählt. Lassen Sie mich nun auch zum zweiten Werk des Abends ein paar Worte verlieren. Als Konzertantenepilog oder Nachklang spielen die Bratschistin Aida Carmen Soanea und unser künstlerischer Leiter Klaus Simon Benjamin Brittens Lacrimae Opus 48 für Viola und Klavier, komponiert 1950, das sich im Untertitel Reflections on a Song of Dowland nennt. Gemeint ist damit das Lied If My Complaints Could Passions Move aus dem First Book of Airs, das John Dowland im Jahre 1597 veröffentlichte. Dowland war ja ein Meister des englischen Lautenliedes im elisabethanischen Zeitalter und schrieb unzählige Lieder für eine Singstimme mit Lautenbegleitung, die einerseits volkstümlich schlicht daherkommen, andererseits von hoher Ausdruckskraft sind und auch heute noch berühren. Vielleicht war es die berührende Qualität gerade dieses Liedes, die Britten dazu bewog, seine Reflections mit dem Gegenstand dieser Reflexionen, nämlich dem Lied selbst, zu schließen. Formal handelt es sich um einen Variationenzyklus mit einer Einleitung, aber keinem präsentierten Thema. Dieses wird erst am Ende nachgeliefert, sodass die Variationen wie Präludien zum Lied Dowlands wirken. In der erwähnten Einleitung erscheint nur das Kopfmotiv des Liedes, das allerdings besonders auffällig und ausdrucksvoll ist und auf das sich die Variationen hauptsächlich beziehen. Die meisten Variationenzyklen sind ja so aufgebaut, dass der Komponist vom Thema ausgeht und dann sich in den Variationen immer weiter davon entfernt, das Thema also immer freier behandelt wird und immer weniger erkennbar ist. Britten macht es genau umgekehrt. Die langsame Einleitung sucht noch nach überhaupt irgendeiner musikalischen Gestalt. Die Variationen nähern sich dem Thema allmählich an, immer deutlicher werden einzelne Aspekte davon erkennbar. Die Reflections können also nicht nur als ein Nachdenken oder eine Fantasie über das Lied von Dowland gesehen werden, sondern auch als eine Spiegelung, Reflexion, des üblichen Variationensatzes. Dabei kommt dennoch eine dramaturgisch sinnvolle und logisch erscheinende Entwicklung zustande. Britten ist sehr darum bemüht, den einzelnen Variationen einen deutlich erkennbaren Charakter zu geben. Eine bestimmte Eigenschaft, die sie unverwechselbar und erkennbar macht. Zum Beispiel eine Variation nur gezupft oder mit Flageoletten oder im Walzertakt oder mit viel Tremolando und so weiter. Dabei achtet er auf sinnvolle Phasen von Steigerung und Entspannung, die sich dramaturgisch geschickt abwechseln und den gesamten dramaturgischen Bogen ergeben. Beispielsweise folgt der tastend suchenden Einleitung ein deutlich bewegteres, aber noch verhaltenes Allegretto. Das nachfolgende Animato bringt noch mehr Bewegung, die danach in einem mehr rezitativhaften Tranquillo teilweise wieder etwas zurückgenommen wird. Und so weiter. Und so geht es weiter. Durch die verschiedenen Charaktere und Stadien der Entwicklung bis zum Höhepunkt des Stücks an dem nach einem langen Spannungsaufbau das Kopfmotiv in höchster Bratschenlage wieder deklamiert wird und sich dann das ganze Lied anschließt. Nun allerdings sehr viel ruhiger. Wir schließen das Stück, aber auch den gesamten Abend, mit Daulend, schlicht, einfach, berührend. Eindrucksvoller und schöner kann man das nicht gestalten.